Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Junge, Junge, da haben wir heute einen turbulenten Tag erwischt bei den Australian Open. Serena Williams verliert ein sicher gewonnen geglaubtes Spiel. Naomi Osaka gewinnt gegen Elena Svitolina und Novak Djokovic kann einen ganz kurzen Arbeitstag vermelden, weil sein Gegner aufgeben muss. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch überrascht über die frühe Aufnahmezeit Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Das ist toll, ne? Oder dass wir heute mal sehr früh aufnehmen können. Ich habe nichts dagegen.
Oh, ich glaube, keiner von uns hat heute mal was dagegen. Und einen großen Höhepunkt hatten wir schon während der Nacht oder während der mitteleuropäischen Nacht. Und ich glaube, keiner hatte jetzt so viel von der Night Session erwartet, dass sie dann so kurz würde. Gut für alle Beteiligten, denke ich mal. Denn die letzten Tage waren lang und sie waren relativ zehrend.
Ja, sie waren in der Tat relativ lang und relativ zehrend. Von daher, ich bin nicht unglücklich darüber, dass es heute ein etwas kürzerer Abend geworden ist. Aber wir müssen, und das in aller Ausführlichkeit, über das zweite Viertelfinale heute sprechen, was nicht vor 13 Uhr stattfand, beziehungsweise kurz nach 13 Uhr gestartet wurde. Das Match zwischen Serena Williams und Karolina Pliskova. Das Head-to-Head stand vorher 2-1. Karolina Pliskova hatte 2016 bei den US Open mal gegen Serena Williams verloren, 2018 bei den US Open, oder gewonnen, 2018 verloren und dann noch ein zweites Spiel noch verloren. Also es war relativ ausgeglichen und trotzdem war Serena Williams die Favoritin, nachdem sie einen mehr als überzeugenden Auftritt im Achtelfinale gegen Simona Halep gebracht hatte, musste jeder darüber ja im Klaren sein, dass eigentlich sie die Favoritin sein müsste. Aber es entwickelte sich dann ein sehr, sehr bemerkenswertes Match, über das wir vielleicht noch länger sprechen werden. Karolina Pliskova hat am Ende das Match mit 6-4, 4-6 und 7-5 gewonnen. Das sind erstmal die nackten Zahlen. Das hört sich nach einem spannenden Match an. Aber Philipp, bei 5-1, 40-30, hast du dann noch Haus und Hof auf Karolina Pliskova gesetzt heute?
Ich muss zugeben, ich hatte in dem Moment schon weggeklickt, weil ich den Stream auf demselben Computer hatte wie Twitter. Und dann sehe ich, auf Twitter und habe ich ganz schnell wieder zurückgeklickt, habe die Szene in dem Moment sogar nicht gesehen, über die wir gleich noch sprechen werden, aber seitdem einige Male in der Wiederholung. Also nein, ich hatte offensichtlich nicht mehr dran geglaubt, sondern war schon bereit, mich in anderer Form zu dieser Partie zu äußern und an die nächste zu denken.
Ja, und ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt, mich um was anderes zu kümmern, beziehungsweise dann auch mich mal um die Pressekonferenzen zu kümmern, wann die denn sein würden. Außerdem hatten wir noch das Mixed, was stattfand, das Viertelfinale zwischen Annalena Grönefeld und Robert Farah auf der einen Seite und Barbora Krejcikova und Radek Rum auf der anderen Seite. Das habe ich dann noch parallel beobachtet und deswegen habe ich die Szene gesehen, um die es gleich geht, um die wir gleich sprechen werden, aber ich habe da zu dem Zeitpunkt auch schon keinen Pfifferling mehr drauf gesetzt. Aber lass uns doch einfach mal chronologisch durchgehen. Der erste Satz war mit 6-4 an Karolina Pliskova gegeben. Was mir imponiert hat und was mir absolut am meisten aufgefallen ist, wie gut sich Karolina Pliskova heute bewegt hat und was sie geschafft hat. Wir haben im Match gegen Simona Halep darüber gesprochen, dieser One-Two-Punch von Serena Williams, also Aufschlag und der Schlag danach, die so unglaublich stark sind, das hat sie nicht so gut durchsetzen können, weil Pliskova gut returniert hat, weil Pliskova sich gut bewegt hat, weil Pliskova das entschärfen konnte und weil sie selber mit ihrem Aufschlag hervorragend umgegangen ist und so mit Serena Williams dann immer unter Druck setzen kann. Und es wurde dann ja auch immer gesagt, ja, lass doch Serena Williams mal laufen, dann funktioniert das schon. Wir haben es beim letzten Mal erklärt, warum es nicht so ganz so einfach ist. Pliskova ist es im ersten Satz gelungen und das war eine herausragende Leistung meiner Meinung nach von der Tschechin. Wie ging es dir da im ersten Satz?
Ja, das war die Wahrscheinlich beste Leistung des Turniers von ihr, ja. Sie hatte das Match gegen Garbiñe Muguruza, aber Garbiñe Muguruza an dem Tag war eine andere Art von Gegnerin als Serena hier, würde ich behaupten. Und für mich ein großer Faktor, dass sie diesen ersten Satz gewonnen hat, war, wie viele erste Aufschläge sie reinbekommen hat. 21 von 27 und hinter denen hat sie über 80% der Punkte gewonnen. Und dann ist es natürlich auch einfacher, gegen eine Serena mitzuhalten, weil so viele Aufschläge reinzubekommen, wenn man so eine gefährliche Aufschlägerin ist wie Pliskova, bedeutet natürlich auch den Druck auf Serena hochzuhalten. Serena muss dann selber sehr auf ihren eigenen Aufschlag achten, muss sehr gucken, dass sie stets konzentriert ist. Und daran hat es halt ein bisschen gemangelt am Anfang bei Serena. Sie war nicht so konzentriert, während Pliskova eben nicht nur konzentriert war, sondern sehr, ja, sehr in sich ruhend aussah, egal was sie gemacht hat. Ob es war, dass sie wirklich dem Ball entgegensprintet ist und sie hat heute den ganzen Court abgedeckt. Sie war vorne am Netz, sie ist den Seitenlinien entlang, sie hat sich in den Ball reinbewegt, sei es beim Return, der heute gut saß, gerade im ersten Satz, oder sei es eben beim Aufschlag, überall war sie hoch konzentriert. Und das hat man ihr angemerkt, wie frisch sie wirklich war. Und das unterstützt mit dem ersten Aufschlag war eine, fand ich, sehr gute Leistung. Eine Leistung, die, ja, einer Grand-Slam-Siegerin, glaube ich, kann man auch so sagen, würdig war. Und das war schon ein imponierender erster Satz. Und Serena hat mitgehalten, hat allerdings nicht so viele erste Aufschläge reinbekommen, hat hinter denen auch nicht so viel Punkte gewonnen, musste generell einfach ein bisschen mehr arbeiten für ihre Punktgewinne, als es Pliskova musste. Und das war eine Ansage, dieser erste Satz.
Das war kein guter Start von Serena, weil sie sofort ihr zweites Aufschlagspiel abgab. Aber danach kam sie besser rein. Und ich hatte das Gefühl, dass es so ab dem 4-3 für Pliskova, dass es da eine sehr ausgeglichene Geschichte war. Auch Serena konnte ihre Aufschläge durchbringen. Aber mit welcher Konsequenz Pliskova ihre Aufschlagspiele durchgebracht hat. Das war wirklich beeindruckend. Das war, was du gesagt hast, wahrscheinlich eine der besten Leistungen bislang in diesem Turnier. Wahrscheinlich die beste Leistung von Karolina Pliskova in diesem Turnier. Im zweiten Satz ging es nicht ganz so weiter, weil auch dort erst Pliskova ihren Aufschlag oder den Aufschlag von Serena holen konnte zum 3-2. Sie führte also schon mit Satz und Break vor und alles hat sich gedacht, oh, das geht hier aber schnell zu Ende für Serena Williams. Serena Williams holte sofort das Rebreak und dann konnte Serena Williams beim Stand von 5-4 das Break holen zum Satzausgleich zum 6-4. Und da sah man dann, Pliskova konnte ihr Niveau nicht halten aus dem ersten Satz. Serena konnte es noch ein wenig steigern. Und da war es dann so ein Spiel, wo Serena das kleine bisschen besser war. Und das hatte ich eigentlich auch für den dritten Satz dann erwartet.
So kam es ja dann auch erstmal. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Im zweiten Satz, ich denke, da kamen einige Sachen zusammen. Das eine war eben wirklich dieses kurze Konzentrationsloch, als sie das Break hatte, aber eben auch eine klare Leistungssteigerung von Serena, die dann beim Return einfach besser wurde. Serena ist eine der besten Return-Spielerinnen auf der Tour. Sie hat den zweiten Aufschlag von Pliskova, der in dem zweiten Satz häufiger zum Einsatz kommen musste, hat sie klar angegriffen und da hat Pliskova heute einfach generell einen Nachteil gehabt. Der hatte, glaube ich, 20 km/h im Schnitt weniger als der von Serena und der war teilweise reingeworfen und den hat Serena dann gefrühstückt und hat da dann einfach auch eine Phase abgebrannt, wo sie vielleicht 20 Minuten hochkonzentriert war, wo sie in den Court reingegangen ist, wo sie dann eben sich gar nicht hat zwingen lassen, viel zu laufen, sondern sie ist dem Ball entgegengegangen und nicht dem Ball hinterhergelaufen. Und das war eine fantastische Phase von Serena. Da sah man, warum sie all die Titel gewonnen hat, warum sie immer noch, wo die zumindest in ihrer Höchstform beste Spielerin auf der Tour ist. Und das war sehr beeindruckend. Und trotzdem, Pliskova hat sich dann natürlich ein bisschen wegdrängen lassen und hat so ein bisschen den Zitterarm auch hinter ihrem zweiten Aufschlag gehabt. Und das war dann eben die Pliskova, die wir häufig im Touralltag sehen. Eine, die zwar ganz viele Waffen hat, die aber nicht unbedingt immer weiß, was mit denen zu tun ist und dann auf eine Gegnerin trifft, die so entschieden und so gut war wie Serena ab Mitte des zweiten Satzes. Das war dann ziemliche Einbahnstraße für Serena, eben für diese 20, 25 Minuten.
Wir müssen dann nochmal gerade ein Wort auf den zweiten Aufschlag von Karolina Pliskova verwenden, weil der war im zweiten und dritten Satz gruselig. Den hat sie zwischendurch mit 105 km/h übers Netz geschubst und war komplett verunsichert, was diesen zweiten Aufschlag anging. Der erste Aufschlag ist gut, aber der zweite, und was du gesagt hast, den hat Serena gefrühstückt. Den hat Serena mit solcher Wucht zurückgebracht. Das hat sie auch im großen Teil noch des dritten Satzes gemacht. Aber das wäre ein Punkt, der mir anstelle von Karolina Pliskova Sorgen machen würde, dieser zweite Aufschlag.
Ja, wenn man die ganzen Aufschlagstatistiken anguckt, dann sieht man, dass sie über die Sätze Geschwindigkeit beim ersten Aufschlag verloren hat und der zweite sich nicht gesteigert hat. Und der zweite war 15 bis 20 km/h weniger als bei Serena. Und klar, Geschwindigkeit ist bei weitem nicht alles. Das Problem war dann auch nicht nicht gut platziert. Und Pliskova kann zwar nicht so gut platzieren wie Serena, aber eigentlich gut genug platzieren. Und das waren teilweise einfach Bälle, die mittig reingeworfen waren. Und da konnte sie ihren Körper gar nicht nutzen, weil sie hatte eigentlich eine Hebelwirkung auch. Und sie hat diese langen Arme, sie ist in der Lage, eigentlich den Court eben auch etwas zu öffnen beim Aufschlag. Und das waren diese klassischen besseren Einwürfe mitten in den Court hinein. Und das war überraschend, dass das so kam. Und da hat Serena ein paar Chancen auch vergeben, um das Match ein bisschen klarer zu gestalten im zweiten und dritten Satz, da war sie teils ein bisschen nervös, hat zwei, drei etwas leichte Return-Fehler gemacht, aber Pliskova muss das Sorgen machen. Wenn Pliskova das im Laufe des Turniers so weitermacht, dann wird es wahrscheinlich nichts mit dem Australian Open-Titel, weil ich vermute, dass eine der drei anderen in der Lage ist, das dann wirklich zu bestrafen, gerade wenn der erste Aufschlag eben nicht mit so einer hohen Prozentanzahl kommt, wie es jetzt der Fall war hier heute.
Der zweite Satz ging also mit 6-4 an Serena Williams und dann passierte der dritte Satz. Serena Williams zog ganz, ganz schnell auf 5-1 davon und war eigentlich, ja, hatte zu dem Zeitpunkt alles im Griff. Das war absolut super. Der Aufschlag von Serena im dritten Satz bis zum 4-1 lag bei 94%, der erste Aufschlag. Das war unspielbar mal wieder und Karolina Pliskova hatte überhaupt keine Chance. Und dann stand es 5-1 und 40-30. Der erste Aufschlag von, oder 40-15 sogar, oder 40-30, Entschuldigung, der erste Aufschlag von Serena Williams war ein Fußfehler. Das wäre ein Ass gewesen. Karolina Pliskova hatte schon den ersten Schritt Richtung Netz gemacht, bis sie dann Footfault gehört hat. Beim zweiten Aufschlag gab es den Ballwechsel, wo dann Serena Williams umgeknickt ist. Einstand, Ausgleich und dann holte sich Karolina Pliskova das Break und danach machte Serena Williams keinen einzigen Punkt mehr bei eigenem Aufschlag. Sie hat hinterher, und das hören wir gleich nochmal, hat hinterher das nicht auf eine Verletzung geschoben oder gesagt hier, ich möchte das in irgendeiner Weise entschuldigen. Nein, sie hat gesagt, von dem Zeitpunkt an habe Karolina Pliskova fantastisch gespielt. Sie hat fantastisch gespielt, aber dass Serena Williams sich ein 5-1, 40-30, zwei Breaks vor mit eigenem Aufschlag noch aus der Hand nehmen lässt, das habe ich so noch nicht erlebt und müsste eine der bittersten Niederlagen in Serenas Karriere sein.
Ist es wahrscheinlich. Wenn man jetzt generell den Kontext sieht, dann hat es dramatischere und schlimmere gegeben. Da bin ich mir absolut sicher. Aber wenn man jetzt einfach isoliert das Ergebnis betrachtet, dann war das eine sehr bittere Geschichte. Einfach weil das natürlich nicht passieren sollte, weil es auch extrem selten passiert ist, dass sie überhaupt solche Vorsprünge hergibt. Die Situation an sich, die war schon interessant. Ich habe sie mir seitdem 10, 15 Mal angeguckt. Und es gab viele Gedanken von vielen Menschen zu dieser Szene. Das eine ist eben wirklich, es gibt diesen Fußfehler. Ich habe keine Perspektive gesehen, wo absolut klar ist, ob es ein Fußfehler ist oder nicht. Worüber sich viele beschwert haben, dass bei dem Stand auf einmal ein Fußfehler gerufen wird, kann man, denke ich, als unglücklich sehen. Dann die Frage, die auch auf Twitter die Runde machte, aber auf die es keine wirkliche Antwort gab, war jene, ob das vielleicht ein Lett war, der Aufschlag, ob der Aufschlag das Netz berührt hatte. Das ist aber auch nicht vollkommen klar. Es sieht teilweise so aus, teilweise nicht. Dann gibt es jene, die argumentieren, naja, Pliskova wäre auf jeden Fall an den Ball rangekommen, aber für mich bewegt sie sich eigentlich einen ganz kleinen Schritt nach rechts und wäre vom, ich denke, es wäre ein Ass gewesen, aber ich kann es nicht beweisen. Und da war dann wieder die Argumentation, sie hat den Ruf gehört und deswegen hat sie sich schon quasi wegbewegt, weil sie wusste, dass der wiederholt werden würde, also oder es einen zweiten Aufschlag geben würde. Also eine spannende Geschichte, die wahrscheinlich nie komplett aufzuklären sein wird. Ich hätte auch gedacht, dass es mehr Drama drum geben würde, dass es mehr Fragen geben würde, aber das war anscheinend nicht der Fall. Und für Serena, dann sagst du, der zweite Aufschlag kommt, sie stolpert, danach hat sie offensichtliche Probleme beim Aufschlag. Mag sein, dass sie einfach nicht genau wusste, ob sie ihrem Fuß trauen kann, mag sein, dass sie Schmerzen hatte, sie hat auf jeden Fall kein Physio gerufen, hat gesagt, sie wollte das quasi selber durchkommen durch diese Situation und es war trotzdem irgendwas, was sie behindert hat. Und auf der anderen Seite hat Pliskova teils fantastisches Tennis gespielt. Nachdem sie das erste Break zurückgeholt hatte, hatte ich das Gefühl, okay, sie hat jetzt wieder ihr Level aus dem ersten Satz erreicht. Und sie hat dann einfach sehr viele Bälle getroffen. Und sie hat ja nachher noch 3 Matchbälle abgewehrt. Und das muss man sagen, teils spektakulär. Wirklich hinten eng an die Linien gespielt, Bälle hinten in die Winkel reinbekommen. Und hat das dann auf beeindruckende Art und Weise gemacht.
5-4 stand es dann nämlich für Serena Williams und dann konnte Karolina Pliskova nochmal 3 Matchbälle abwehren, dann zum 5-5 ausgleichen. Das Spiel zum 6-5 bekam sie von Serena Williams zu 0 Und dann konnte Karolina Pliskova ausservieren. Wir hören mal rein in die Pressekonferenz, weil Serena Williams hat keine Schuld in irgendeiner Weise dem Umknicken oder anderen Dingen geben wollen. Das hören wir jetzt mal.
My ankle seems to be fine. I usually don't know until the next day. So I think she just played lights out on match points. Literally hitting lines and just went crazy on match point. So I don't think it was, she just played unbelievable on match point. I really hate calling the trainer out, to be honest. And at that point, I didn't feel like I needed it or I didn't feel like it would be a big deal. So I just kept going.
You just like to soldier on without help. Is that why you don't like trainers?
Yeah, you know, I like to just kind of tough it out, so to say, but yeah, it was fine. I just.
Und auch Karolina Pliskova hat sich dazu geäußert, zu ihrem Match, beziehungsweise wie sie es gesehen hat und ob sie dann schon, sie hat auf dem im On-Court-Interview gesagt, dass sie mit ihrem, ja, gedanklich war sie schon in der Kabine, aber mit ihrem Körper noch nicht, und wie sie das dann umgedreht hat, das hören wir jetzt nochmal.
I was playing well, I think, second half. Obviously, the second set was very close. I got some chances I could do, and I could go on 5-all. That was the biggest game, I think, in the match. Could be different, for sure. I think I could do better in the second set. I could put more pressure on her. I was break up, but, you know, suddenly I lost somehow momentum. I was not playing the same game when I was playing, which was working till the set and break. I was pushing her. I was more aggressive. I stopped a little bit, and obviously she took her chance, so that's what happened, and she just went for it, she went for her serves, she went for the return, so she was just putting pressure on me, I was more passive, and then suddenly I got a chance too. So that's how it is in tennis, you know, you need luck, of course, because this is, I think, not happening often, maybe once in life. But I went for it. I just said, like, whatever. Maybe this can be over, but let's just try this game. I was with the wind, which kind of helped me a little bit. I just went for my shots. I played actually a good game, I think, on going on 5-2. And then, you know, I said, like, okay, let's try to hold my serve. And then we will see what's going to happen, because she was already match point up in that 5-1 game. So a lot of things happen, I felt like, in those games, and I just felt a chance. And I think she maybe got a little bit, I don't know, for sure it was in her head, a lot of things happen, you know, so I saw a chance and I just took it.
Ja, ein bemerkenswertes Match, was wir da heute gesehen haben. Ein bemerkenswerter Sieg auch für Karolina Pliskova, die jetzt noch in der, auch jedenfalls in der Verlosung drin ist, vielleicht noch die Nummer 1 der Weltrangliste zu werden, weil das können nämlich jetzt noch Naomi Osaka, Petra Kvitova und Karolina Pliskova werden.
Aber ich glaube, am wichtigsten ist sie endlich ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen.
Ja.
Die Nummer 1 war sie schon, da kann sie sich nichts verkaufen. Klar, sie wird wahrscheinlich einen Bonus bekommen, aber ich bin mir absolut sicher, sie will den Titel haben. Und wenn ich es korrekt verstehe, muss sie den Titel gewinnen. Ansonsten wird sie sowieso nicht die Nummer 1 sein und dann ist das ein schönes Zubrot, aber ich bin mir absolut sicher, sie will den Titel haben. Und obwohl sie jetzt schon die schwierigste aller Gegnerinnen besiegt hat, einfacher wird es nicht unbedingt.
Ja, es wird nicht einfacher. Und eins noch, Karolina Pliskova hat das auch gesagt. Sie hat gesagt, sie war schon mal Nummer 1, dass danach würde sie nicht mehr gehen. Sie möchte diesen Grand Slam haben. Und sie wird jetzt im Halbfinale auf Naomi Osaka treffen. Und die hat heute gegen Elina Svitolina gespielt, direkt am Morgen. Auch das war ein interessantes Match. Auch das war wirklich sehr, sehr gut guckbar. Aber Elina Svitolina hatte letztlich keine Chance. Und sie hat letztes Jahr hier im Viertelfinale auch gespielt. Damals hat sie 4-6, 0-6 gegen Elise Mertens verloren. Dieses Jahr verliert sie 4-6, 1-6 gegen Naomi Osaka. Es war eine Demonstration von Naomi Osaka, die wirklich hervorragend und druckvoll gespielt hat. Zwischendurch gab es eine Phase, wo es 5 Breaks hintereinander gab. Aber Naomi Osaka sah die ganze Zeit aus wie die bessere Spielerin. Und sie hat das dann auch gezeigt. Und sie hat gezeigt, dass sie hier nach ihrem Grand Slam-Sieg bei den US Open, dass sie hier gewillt ist, auch hier wieder zu gewinnen. Und sie hat jetzt 12 Grand Slam-Matches in Folge gewonnen. Und sie ist die erste Spielerin seit Kim Clijsters 2005, die ihren ersten Grand Slam-Titel gewinnt und im darauffolgenden Turnier mindestens das Halbfinale. Das ist seitdem nie wieder passiert. Und auch das ist eine bemerkenswerte Statistik.
Da hatten wir schon drüber gesprochen, über die kürzlich ersten Sieger und Siegerinnen und wie schwer die sich getan haben. Und dass deswegen hier vor allem das Resultat das Beeindruckende ist. Nicht mal um die Art, wie sie spielt. Wir wissen mittlerweile, dass sie ein konstantes Top-5-Niveau gehen kann, sondern das Beeindruckende ist, dass sie diese Matches einfach gewinnt. Und sie hatte harte Matches in den letzten Runden dabei. Dieses war ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen. Und ich hatte auch heute noch das Gefühl, sie könnte wahrscheinlich noch ein bisschen höher gehen. Das war vielleicht 80% ihres Leistungsvermögens. Sie hätte, wenn nötig, glaube ich, wirklich noch kompakter in ihren Grundschlägen werden können, noch etwas besser aufschlagen können, vielleicht noch ein bisschen sich beim Return steigern. Und das ist, was Pliskova und den anderen ein bisschen Sorgen wird machen müssen, dass sie eben noch ein höheres Leistungslevel erreichen kann. Und Svitolina würde ich sagen, ja, im Endeffekt hat sie mitgehalten. Es war keine schlechte Leistung im ersten Satz. Aber in dem Match hat man gesehen, sie hätte irgendwie aus ihrer Komfortzone herauskommen müssen. Sie hätte wahrscheinlich schauen müssen, dass sie wirklich schnell auf die Angriffe geht. Das ist aber so nicht in ihrem Tennis naturell drin. Und ich glaube, das hat ihr zugesetzt, dass sie das nicht wirklich konnte. Und dann hat sie die körperlichen Probleme, die waren schon in der vorherigen Runde da. Da hat sie sich behandeln lassen, hier dann im zweiten Satz auch. Und der ging ziemlich schnell dahin. Aber ich glaube, wenn wir den ersten betrachten, können wir sagen, sie hat mitgehalten, aber Osaka hätte wahrscheinlich eben wirklich nochmal das Niveau anziehen können.
Bei 4-6 und 0-3 musste Elina Svitolina das Medical Timeout nehmen. Sie hatte eine Schulterverletzung, die sie schon im Achtelfinale so ein bisschen geplagt hat. Da gab es natürlich dann auch wieder die Gerüchte, ist das denn jetzt hier, ob das jetzt hier zur rechten Zeit kommt für sie, dass sie das einfach mal, dass das Tempo von Naomi Osaka dann eindampfen möchte. Aber solange sie nicht eines anderen überführt wird, werden wir ihr das abnehmen, dass sie diese Verletzungspause gebraucht hat wegen ihrer Schulter. Und wie gesagt, die Schulter hat sie ja auch im Achtelfinale schon behindert. Morgen haben wir die beiden Halbfinals der Damen. Nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit das Match zwischen Danielle Collins und Petra Kvitova und dann nicht vor 5.30 Uhr deutscher Zeit das Match zwischen Karolina Pliskova und Naomi Osaka. Petra Kvitova sollte die klare Favoritin gegen Danielle Collins sein, aber wir haben gesehen, was Danielle Collins zu leisten hier imstande ist. Karolina Pliskova gegen Naomi Osaka, auf das Match bin ich sehr gespannt, weil das ist für mich deutlich ausgeglichener. Wie geht's dir?
Würde Osaka als leichte Favoritin sehen, aber wirklich sowas wie 55-45. Die beiden haben einige Male schon gegeneinander gespielt, relativ ausgeglichenes Head-to-Head. Osaka hat die letzte Partie gegen Pliskova verloren. Das waren allerdings besondere Umstände. Das war das Finale von Tokio, das Turnier direkt nach den US Open. Großes Scheinwerferlicht auf Osaka, die eigentlich eine sehr gute Woche hatte, dann aber im Finale von Tokio Probleme gegen Pliskova hatte. Ich denke, viel wird wirklich vom Aufschlag abhängen. Beide haben so einen starken Aufschlag. Beide können über den Aufschlag dominieren. Osaka ist sicherlich die etwas komplettere Spielerin. Pliskova vielleicht noch klitzeklein ein bisschen explosiver. Also da würde ich wirklich erwarten, dass es eher die feinen Unterschiede sind bei Kvitova gegen Collins. Klar, da haben wir eine relativ klare Favoritin. Auf der anderen Seite, das Match haben wir vor 2 Wochen gesehen, da hat Collins schon aufgeschlagen zum Matchgewinn gegen Kvitova. Chancenlos wird sie also wahrscheinlich morgen nicht sein, aber man weiß natürlich nicht, wie geht sie damit um. Erstes Grand Slam Halbfinale, zeigt sie da immer noch keine Nerven? Ist sie da immer noch im Angriffsmodus? Hat sie da immer noch die Chance, ihr Harakiri-Tennis aufzuziehen? Oder wird das dann eher eine Geschichte, wo Kvitova einfach ihre Erfahrung und im Endeffekt auch ihr Plus an Power spielen lassen wird?
Und Kvitova hat in dieser Woche oder in diesen anderthalb Wochen bislang famoses Tennis gespielt und das kommt ja noch dazu. Auf jeden Fall werden wir das morgen ab 4 Uhr deutscher Zeit erleben, 5.30 Uhr, dann nicht vor 5.30 Uhr das Spiel Osaka gegen Pliskova.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Und damit kommen wir zu den Herren und nur zu einem einzigen Match heute. Und das hat auch nur noch anderthalb Sätze gedauert. Das Match zwischen Novak Djokovic und Kei Nishikori. Beim Stand von 6:1, 4:1 musste Kei Nishikori aufgeben und den Belastungen aus dem Achtelfinale Tribut zollen, als er gegen Paulo Carreño Busta über 5 Stunden auf dem Platz gestanden hatte. Wir können gar nicht so richtig viel darüber sagen. Das war ein Match eigentlich zum Vergessen. Für Kei Nishikori auf jeden Fall. Novak Djokovic tat es leid für die Zuschauer, die viel Geld dafür bezahlt haben für diese Night Session. Das ist auch bitter. Aber mir war es nach diesen 5 Stunden gegen Carreño Busta klar, das wird heute eher ein Stinker.
Ja, und das Publikum hat gebuht. Kann ich auch verstehen. Oder Teile des Publikums, denn das dürften 3-stellige Beträge gewesen sein, die dort hingelegt worden sind, um dann hoffentlich ein wirklich ausgeglichenes Viertelfinale zu sehen. Und da ist dann natürlich ein bisschen Pech, dass das andere Viertelfinale der Herren dann auch schon in der Day-Session stattfand. Also die Zuschauer haben jetzt wirklich im Endeffekt nur 50 Minuten Herren-Einzel und dann Damen-Doppel bekommen. Das ist sicherlich nicht schlechter Qualität, das Damen-Doppel, aber das war eine bittere Geschichte. Und was soll man zu dem Match sagen? Wenn beide gesund sind, ist Djokovic schon der bessere Spieler, einfach weil er alles, was Nishikori kann, kann er noch ein bisschen besser. Und heute war Nishikori im Endeffekt chancenlos. Die Herausforderung oder das interessante Match wird jetzt im Halbfinale für Djokovic kommen, denn da trifft er auf Luka Pui, der heute etwas überraschend, kann man glaube ich so sagen, gegen Milos Raonic gewonnen hat und der dabei eine ziemlich herausragende Leistung gebracht hat. Und da bin ich gespannt, ob er das mit ins Halbfinale bringen kann.
Ich möchte es gar nicht gestehen, aber ich habe das Match vergessen. Raonic gegen Pui, darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Das habe ich völlig vergessen, das Mensch. Das hat sich nämlich heute in der Nachmittagssession zugetragen. Raonic mit dieser fantastischen Leistung im Achtelfinale gegen Alexander Zverev und Luka Pui, der hierher gekommen war, zum 7. Mal in den ersten 6 Teilnahmen bei den Australian Open nicht ein einziges Match gewonnen hatte, dann hier zum Hopman Cup gefahren ist vor dem Turnier, 3 Matches verloren hat, dann in Sydney in der ersten Runde ausgeschieden ist und jetzt hier auf einmal zack im Halbfinale steht. Und das nicht aus Zufall oder weil seine Gegner alle wie die Fliegen umgefallen sind. Nee, weil er verdammt gutes Tennis gespielt hat. Und das hat er heute auch wieder gezeigt gegen Milos Raonic, der mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein in dieses Spiel ging. Er hat die Waffen von Milos Raonic entschärft, dieses Surf and Volley, den starken Aufschlag, auch die starke Vorhand und hat selber Akzente setzen können, vor allen Dingen mit zum Teil herausragenden Passierbällen. Luka Pui ist hier eine richtig große Geschichte geworden. Das ist eine fantastische Nummer.
Und es war wirklich eine Leistung, auf die er stolz sein kann. Denn es waren die Sachen, die er hier gemacht hat, die ihm sonst schwer fallen. Er ist nicht der beste Return-Spieler. Das war gerade zum Anfang seiner Karriere ein Problem, als er sein bisher goldenes Jahr 2016 hatte. Da sah das teils etwas besser aus, aber dann ist er im letzten Jahr wieder so ein bisschen zurückgefallen auf den eher Harakiri-Returner Luka Pui und heute war das einfach richtig gut gemacht. Da hat er, nachdem er, glaube ich, das erste Break kassiert hat, hat er danach wunderbar seinen eigenen Aufschlag beschützt und war dann einfach so effektiv und so gut gegen den Aufschlag von Raonic, hat sehr, sehr viele Bälle zurückbekommen und mit derselben Art und Weise eben diese Passierbälle untergebracht. Du hast davon gesprochen, er hat Raonic sehr, sehr wenig Rhythmus gegeben, er hat den Platz sehr breit gemacht, er hat sehr viel Spin und Slice für sich genutzt und immer wieder, wenn er Raonic ans Netz geholt hatte, hat er ihn passiert. Und das wirklich teils auf spektakuläre Art und Weise, dass er wirklich in diese Bälle reingelaufen ist, dass er wirklich noch erstaunliche Winkel gefunden hat und Raonic ist ja nun wirklich ein guter Netzspieler und hatte trotzdem teilweise keine Chance. Und das war kombiniert mit der Nervenstärke eine sehr runde Leistung und eben eine, die eines Grand Slam-Halbfinalisten absolut würdig ist.
Er muss halt jetzt gegen Novak Djokovic spielen. Das ist natürlich der kleine Trostpreis, beziehungsweise den großen Hauptpreis hat er bekommen, aber es ist mit einem Sternchen versehen. Er muss jetzt gegen Novak Djokovic spielen. Eins noch gerade zu Milos Raonic. Wenn ich jetzt polemisch wäre, könnte ich sagen, ja, Raonic jetzt dass er gegen Zverev gewonnen hat, war ja kein Wunder. Zverev hat scheiße gespielt und jetzt ist er dann gleich wieder eines Besseren belehrt worden und gleich wieder besiegt worden. Der kann halt auch nichts.
Ja, gut, er hat Kyrgios und Wawrinka natürlich hier besiegt und das mit teils sehr guten Leistungen dann eben gegen Zverev gewonnen. Und Raonic hat hier einen Top-10-Spieler mitgebracht und das war er selber. Er hat Top-10-Tennis gespielt, das glaube ich, ist keine Frage. Und das war ein, würde ich sagen, gutes Turnier. Er wird sich ein bisschen ärgern, aber er wird auch wissen, dass er zum Beispiel in Wimbledon auf diese Art und Weise um den Titel mitspielen kann. Aber heute ist er auf den Puy getroffen, wo man einfach sagen muss, dass er sehr gut gespielt hat. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es waren 17 erfolgreiche Passierschläge von Puy da drin. Und wie gesagt, das war jetzt keine, wo er 5 Meter Platz hatte, sondern die hat er einfach reingezwirbelt in das Gegners Court. Und das war einfach ein Gegner, der heute besser war als Raonic. Und er hätte wahrscheinlich noch gerne oder noch mehr erste Aufschläge drin gehabt und vielleicht einfach den Aufschlag besser beschützen können. Aber insgesamt glaube ich, so einen großen Vorwurf muss er sich nicht machen. Er hat runtergespielt, was er kann. Und heute war Puy einfach der bessere Spieler.
Ich hoffe, du denkst nicht, dass das meine wirkliche Meinung war.
Nein. Wir hatten uns ja gerade im Vorspann noch unterhalten, dass Raonic sich durchaus als Spieler weiterentwickelt hat und kompletter geworden ist. Und das hast du mir quasi auch gerade noch erzählt. Und dem würde ich zustimmen. Raonic ist ein Top-10-Spieler von dem, was er kann. Und sollte nicht unterschätzt werden, sollte auch nicht für John Isner oder Rayleigh Opelka oder so gehalten werden.
Was mir nochmal imponiert hat, worüber ich noch einmal gerade sprechen möchte, ist, dass Luca Puy nach dem dritten Satz, den er verloren hat im Tiebreak, dass er da die Nerven bewahrt hat und im vierten einfach weitergespielt hat und sich nicht drum gekümmert hat, weil der alte Luca Puy hätte das vielleicht dann noch abgegeben und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass er es abgeben würde, aber er hat hier wirklich Nervenstärke gezeigt und das ist eine sehr erwachsene Leistung von Luca Puy gewesen, der 2018, die Sandplatzgötter haben es gesagt, 2018 beim Davis-Cup-Finale sah er komplett verloren aus gegen Marin Cilic. Da hatte er überhaupt keine Chance. Jetzt steht er im Halbfinale und das ist eine riesige Leistung. Morgen werden wir das erste Halbfinale erleben zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas. Und ich habe etwas Angst, mich zu viel auf dieses Match zu freuen. Weil Rafael Nadal kann in seiner Gnadenlosigkeit kann er brutal sein. Stefanos Tsitsipas muss zeigen morgen, dass er in einem Halbfinale keine Nerven hat, dass ihm das egal ist, wer ihm gegenübersteht und weiter sein Spiel spielen. Und das kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Ich werde gerne eines Besseren belehrt, aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Was stellst du dir für ein Match da morgen vor?
Ich glaube, es hängt alles vom ersten Aufschlag ab von Tsitsipas. Sagen wir, kommt er mit 70%, dann glaube ich, kann er das ziemlich offen gestalten. Kommt er aber allerdings mit, sagen wir mal, 52% oder sowas, dann wird er halt sehr, sehr viel arbeiten müssen beim eigenen Aufschlag. Und das kann nicht die Idee sein. Denn Nadal, das haben wir gesehen, kann im Moment zwei Arten von Modi abrufen. Er kann auf totalen Angriff schalten, schnelle Entscheidungen suchen hinter seinem eigenen Aufschlag oder vom Return her. Spielt im Moment sehr viel mit der Vorhand. Oder aber er kann natürlich einfach Gegner mit seiner Zähigkeit zerfressen. Und darauf will sich ein Tsitsipas nicht einlassen, egal wie gut er das in diesem Turnier gemacht hat. Das ist einfach etwas, was er höchstwahrscheinlich nicht gegen Nadal gewinnen kann. Und daher wird er hoffen, dass er zumindest bei seinem eigenen Aufschlag einfach viele Erste reinbekommt, die Punkte schnell für sich entscheidet, gucken, ob er ein bisschen Risiko gehen kann bei Nadal, ob er da wohl temperierte Netzangriffe drin haben kann. Dann denke ich, hätte er eine Chance, aber er braucht eben diesen ersten Aufschlag. Ansonsten sehe ich keinen Weg an Nadal vorbei.
Übrigens, morgen werden hier 37 Grad angesagt für Melbourne, übermorgen 42 Grad. Übermorgen ist nur die Night Session von Belang für die Herren, aber morgen für die Damen-Halbfinals, das könnte knackig werden und vielleicht wird ja sogar das Dach geschlossen.
Genau, wollte ich da gerade sagen. Es gibt eine neue Heat-Policy seit diesem Jahr. Ich wäre nicht überrascht, wenn die zum Einsatz kommt. Es hängt dann immer so ein bisschen davon ab, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie ist die UV-Strahlung, solche Sachen noch. Aber wäre nicht überrascht, wenn wir das Dach morgen sehen würden.
Ich mache gleich mal ein Foto noch und dann poste ich das auf Twitter, wie diese Heat-Stress-Scale aussieht und die hier jeden Tag dann angezeigt wird. Das sind die Matches von heute gewesen. Wenn wir uns morgen wieder hören, werden wir uns dann auch mal um Doppel und Mixed kümmern und werden da mal über die Wettbewerbe gehen. Aber wir haben natürlich auch noch unser Gewinnspiel. Und für heute haben wir uns mal wieder eine ganz, ganz einfache Gewinnspielfrage ausgedacht. Nämlich, wie heißt das Damenfinale? Sagt uns einfach, wer von eurer Meinung nach ins Finale kommen wird. Wenn ihr die richtige Paarung raus habt, dann kommt ihr in die Verlosung und könnt mit etwas Glück eine Ausgabe des aktuellen Tennismagazins gewinnen. Und das ist im Moment jeden Tag unser Gewinn und wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Ihr macht zahlreich mit, das gefällt uns richtig gut, das ist toll. Und ihr könnt uns bis zum Anfang, bis zum ersten Ballwechsel des ersten Halbfinals morgen um 4 Uhr, könnt ihr uns euer Feedback geben. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook facebook.com/chipundcharge. Dort könnt ihr dann auch eure Antwort für die Gewinnspielfrage dann posten. Und ansonsten hört uns morgen wieder. Ab 4 Uhr sind wir auf jeden Fall dann auch dabei zu den Halbfinals bei den Damen. Und eine kleine Entschuldigung noch. Gestern ist mir ein Teil der Aufnahme verrutscht und der war dann nicht zu hören. Das tut uns leid. Wird nicht wieder vorkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip in Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.